Lass uns mal aufschlagen miteinander heute Morgen zum Epheserbrief Kapitel 2. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt Über die Maßen mehr. Da gibt es ja ein Lied von unserem Freund David Krexer, nicht wahr? Stimmt es? Stimmt, ne? Gut. Und hat mich inspiriert. Und außerdem hat mich inspiriert die Botschaft vom letzten Mittwoch. Da waren wir jetzt nicht alle da, sondern da waren wir hier im kleinen Kreis. Aber da habe ich einige Dinge wirklich angesprochen, die ich euch heute Morgen vorlegen möchte. Die sind nämlich wirklich hammergut, preis dem Herrn. Okay, Epheserbrief Kapitel 2, Vers 7. Da steht, ich lese vielleicht mal Vers 6 auch. Oder Vers 5 auch noch. Auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Also wenn du an Jesus glaubst, dann ist dein Geist mit Jesus seinerzeit auferstanden. Du bist innerlich lebendig, du bist nicht mehr derselbe Mensch, der du warst, bevor du Jesus angenommen hast. Hat es irgendjemand bei uns hier schon mal erlebt? Du hast Jesus angenommen und du warst eine andere Person hinterher. Also bei mir war da ein definitiver Unterschied. Ich war grottenunterdurchschnittlich und jetzt bin ich zumindest normal, okay? Mal ganz ehrlich, bei manchen Leuten, die sind schon ohne, dass sie überhaupt Christen sind, sind es nette, freundliche, ausgeglichene Menschen. Hey, war ich überhaupt nicht. Ich war weder nett noch freundlich noch ausgeglichen. Jetzt bin ich einigermaßen normal, okay? Meine Frau, meine Kinder, die gehen nur noch im 5 Meter Abstand um mich herum. Ist nicht mehr so schlimm, wie das war, bevor ich Christ geworden bin. Bei anderen, wenn sie Christ werden, und die sind schon ausgeglichen, weißt du, ausgeglichen als ausgeglichen kannst du nicht werden. Die sind an Christen und da ändert sich nicht so viel. Die waren nett vorher und jetzt sind sie noch ein bisschen netter hinterher. Aber bei manchen von uns ist das wirklich ein großer Unterschied gewesen. Unter anderem bei mir, behaupte ich jetzt einfach einmal. Okay, wo war ich? Epheser Kapitel 2 und Vers 6, Vers 5, genau. Jetzt kommen wir langsam aber sicher zu Vers 6. Durch Gnade seid ihr gerettet. Jesus hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Jesus. Okay, du und ich, wir sind zwar jetzt hier unten in Geldesheim, im Geltari-Ring Nummer 2, in einer Gemeinde, aber positionsmäßig, von unserer Position her, sind wir versetzt an himmlische Orte und sitzen mit Jesus auf seinem Thron. Wenn du mal überlegst, dass Jesus Herr ist, dann bedeutet das, dass du auch ein bisschen Herr sein sollst. Sagen wir jemand Amen. Also wisst ihr, ich spreche heute Morgen wieder mal über einen Perspektivwechsel, okay? Wird noch einfacher. Ich habe mir gedacht, die schwierigen, komplizierten theologischen Sachen, die lege ich euch vorher vor, damit ihr nicht hinterher euch denkt, Mensch, wovon hat der Mann überhaupt geredet? Ich bringe dann halt so ein paar Beispiele natürlich auch noch. Okay, lese mal weiter hier. Aus Gnade hat es immer mal gerettet und wir sind mit auferweckt und wir sitzen mit ihm in der Himmelswelt in Christus Jesus. Jemand, ein Chef, ein richtig dicker Vetter, also von der Position jetzt her, nicht von der Figur. Chef, ein CEO, also ein Chief Corporate Officer, Executive Officer, egal, jetzt ein Direktor, Generaldirektor, bleiben wir beim Deutschen, okay, nicht beim Neudeutschen. Der hat sich mal in einer Konferenz gesetzt und nicht am Kopf der Tafel oder des Tisches, wo sie normalerweise sitzen, diese Herren, sondern irgendwo mittendrin. Und einer von den jungen Managern, die haben gemeint, Chef, Sie sitzen hier gar nicht ganz oben. Und der Chef hat zu ihm gesagt, junger Mann, überall, wo ich sitze, ist oben. Und da hat er völlig recht. Weißt du, wir sind jetzt vielleicht hier unten auf der Erde, aber positionsmäßig sind wir versetzt mit Jesus. Direkt neben dem Ohr Gottes, überleg mal. Das ist eine gute Position, behaupte ich jetzt mal. Wenn du in Christus bist und mit ihm auf seinem Thron sitzt. Also die meisten mitteleuropäisch geprägten Christen mit ihrem falschen, mit ihrem Pseudo-Demutsfimmel. Die sagen, oh Herr, tritt mein Angesicht in den Staub, ich bin ein Wurm und diesen ganzen Schrott. Wir müssen uns von den Denken ein bisschen lösen, okay? Sondern wir müssen tatsächlich uns so sehen, wie die Bibel uns zeigt. Und die Bibel zeigt uns nicht als einen Wurm. Wisst ihr, wer in der Bibel als einen Wurm bezeichnet wird? Der Teufel? Na, auf dem Bauch wirst du kriechen und Erde wirst du fressen? Das machen Würmer? Teufel ist keine wilde Schlange oder so, sondern ist ein Wurm. Lass es auch mal einsinken, weil ein Haufen Christen, vor allem charismatisch-pfingstlich geprägte, Pastor, bet für mich, der Teufel. Und ich bin heute Morgen mit dem Hund gegangen und ich habe Würmer gesehen. Die haben mich nicht bedroht. Versteht ihr, das Problem ist nicht der Wurm, sondern das Problem ist mein eigenes Fleisch. Meine Augen, die verschiedene Sachen anschauen, die sie vielleicht nicht anschauen sollen, bestimmte Bedürfnisse haben, geltungssüchtig sind und so weiter, neidisch und dieses ganze Zeug. Wisst ihr, das ist das, was den Menschen Schwierigkeiten macht. Da gibt es die alte Geschichte im Volksmund, die der Goethe dann in ein Buch gebracht hat vom Reinicke Fuchs. Habt ihr das schon kennt, ne? Reinicke Fuchs ist ein Begriff. Wenn ihr das Buch mal liest, da gibt es so Prachtbände, da liegt einer von meinem, bei meinem Papa daheim, bei meinem Vater und bei meiner Mutter auf dem Schrank, ja. Mit so Bildern, ihr wisst schon, so Bleiritzereien und was nicht alles. Der Reinicke Fuchs, der war einfach listig. Fuchs, listig. Wie halt der Teufel, versteht er, mit seinen Listen. Als der mal einen Bären fangen wollte, hat er einen Baumstamm aufgekeilt. Der Baumstamm ist natürlich unter einem gewaltigen Druck. Da ist jetzt, das ist ein Keilholz, das so offen ist. Und da hat er eine Honigwabe rein. Dann hat er den Bären bequatscht, der Reinicke Fuchs, dass der seine Pfote da reinsteckt, weil da ein Honig drin ist. Und der Bär, doof wie er ist, ja, hat es natürlich hingelangt. In dem Moment hat der Fuchs das Sperrholz raus, zack, war der Bär gefangen. Und ein Bär mit einer festgeklemmten Tatze, der kann einem Fuchs, der ihn beklaut, nicht mehr nachlaufen. Weil er müsste ja den Baumstamm nachschleppen, versteht er? Und das haut irgendwie nicht hin, das ist nicht so praktisch. So steht er also da, hängt an dem Baum, das ist natürlich ein gefällter Baum, das habt ihr euch schon gedacht, gell? Der auf so Hackstöcken drauf liegt. Und Reinicke beklaut den Bären, nimmt alle seine Habseligkeit mit und der Bär kann nichts machen. Schau, so ist der Teufel. Er kann appellieren an deinen Bienenhunger, an deine natürlichen Triebe und so weiter. Und die leitet er dann in ungesunde Richtungen. Und da hängst du dann fest, wenn du ihm auf den Leim gehst oder auf den Honig oder auf den offenen Baum. Der keilt dich dann fest und dann brauchst du einen Erlöser, der dich wieder loskeilt. Wir haben zum Glück einen. Weil nämlich keiner von uns so doll und gewaltig ist, dass er nicht immer wieder mal da hineintappt in diese Honigfallen. Außer dir jetzt vielleicht. Wir beten hinterher für Heuchler und Lügner. Okay, gut, ich lese jetzt hier mal weiter. Vers 6, ne? Ja, Vers 7 jetzt. Damit er in den kommenden Zeitaltern, damit Gott in den kommenden Zeitaltern, die kommenden Zeitalter sind von jetzt in Zukunft, von jetzt bis in alle Ewigkeit, damit er in den kommenden Zeitaltern, also von jetzt bis in Ewigkeit, den überragenden Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. In anderen Worten, dass Gott uns Gutes tut. Gott von jetzt an bis in alle Ewigkeit will uns Gutes tun. Er will uns mit seinem Reichtum, mit dem Reichtum seiner Gnade überschütten. In anderen Worten, Gnade ist unverdiente Gunst. Du bekommst etwas Gutes, obwohl du es nicht verdient hast. Der Onkel Dagobert in Amerika stirbt und du bist sein Alleinerbe. Du hast den Onkel Dagobert nie gekannt, du konntest also gar nicht erbschleichen, weil du ihn nicht gekannt hast. Jetzt plötzlich kommt ein New Yorker Rechtsanwalt zu dir geflogen, ja, mit seinem Privatjet und sagt, hallo, sie haben hier 1,6 Milliarden Dollar für geerbt, wollen sie das Erbe annehmen? Und du sagst, was sagst du dann? Ach nee, Bescheidenheit ist eine Zier. Dann behalten sie das Geld ruhig, ich habe es nicht so nötig. Wahrscheinlich eher nicht, ne? Wahrscheinlich sagst du, ja, da müssen wir mal genauer hinschauen. Schau, und genau dasselbe möchte der Herr heute Morgen mit dir machen. Der Herr sagt dir hier, du hast nicht nur 1,6 Milliarden geerbt von Jesus, sondern du bist im Thron auf der zur Rechten des Vaters, sitzt er mit ihm und hast alles geerbt. Also das ist, um dieses Konzept muss man erst einmal seinen Verstand rumwickeln, ja? Das ist ziemlich schwierig. Du hast alles geerbt und alles, was dir auf der Welt hier passiert und so weiter, das muss dir dienen. Was ist das für Perspektive, meine Damen und Herren? Aber das ist die biblische Perspektive. Das ist das, was das Wort Gottes über uns sagt und zu uns sagt. Jetzt müssen wir uns nur noch dazu kriegen irgendwie, dass wir das auch glauben. Denn ohne Glauben, sagt das Wort Gottes, Hebräer Kapitel 10, Vers 6, ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So, das klingt alles in der Theorie und in meiner Predigt, klingt das alles top super. Nur, wie kriegen wir diese Ladung Segen und Gnade jetzt runter hier unten in unser Geschehen, in unseren Montagmorgen hinein? In die Schule, auf die Arbeit. Leute, wir werden in diesem Leben nicht fertig damit, das zu studieren. Wir müssen uns dazu den Geist des Glaubens anziehen. Die bewusste Entscheidung, Gott ist für mich. Und darum geht es heute ein wenig. Ich bin noch nicht ganz fertig mit Epheser. Ich komme noch weiter zu weiteren Stellen in Epheser. Aber wir müssen unbedingt Folgendes festhalten. Was wir hier gelesen haben, dass Gott uns nicht nur duldet. Wisst ihr, ein Haufen Christen, die denken, ja, ich bin so ein Wurm. Gott duldet mich gerade so in seinem Reich. Allzu große Anstrengungen oder allzu große Hoffnungen auf große Erhörungen und auf richtige Durchbrüche darf ich mir nicht machen, denn irgendwie springt es für mich nicht raus. Musst du dringend deine Haltung ändern. Jesus ist ans Kreuz gegangen für deine Durchbrüche. Er sitzt auf dem Thron und er gießt dir Segen und Gnade, einen Reichtum von Gnade aus. Nicht ein paar Kleckertropfen von Gnade, sondern den Reichtum seiner Gnade in Güte. Okay, das Wort in Güte muss ich nochmal ganz kurz erklären. Es gibt einen Unterschied zwischen Freundlichkeit und Güte. Das wäre eine eigene Predigt wert. Freundlichkeit ist die Oma, die für das Enkelkind keinerlei Verantwortung übernehmen muss. Die Zeiten sind vorbei. Wenn das Enkelkind ein Eis will, gibt die Oma ihm ein Eis. Wenn das Enkelkind noch ein Eis will, dann gibt die Oma ihm noch ein Eis und zu fünf Eise. Was immer die Mehrzahl von Eise ist, von Eis ist. Ja. Das Kind schlägt und ist glücklich und es liebt die Oma. Und darum geht es der Oma eigentlich, wisst ihr? Dass das Kind die Oma liebt. Ob das jetzt gesund ist für das Kind, ist der Oma Schnurzpiep. Die Oma ist freundlich, aber sie ist nicht gütig. Eine gütige Person würde anders reagieren. Eine gütige Person ist gut und meint's gut mit dir. Egal, was du willst. Sie wird nicht jede deine Bedürfnisse dir von den Augen ablesen, eine gütige Person. Die freundliche Person schon. Die gütige Person nicht. Die gütige Person sagt, Liebling, jetzt hast du schon drei Eis gegessen. Du bist schon ganz grün um die Nase. Wenn du jetzt noch ein viertes Eis isst, dann musst du hinter den Busch gehen und dann entlädst du deinen Magen. Wollen wir nicht. Du fühlst dich dann nicht mehr gut. Und das Kind, weil es ja nicht checkt, ja, sagt, nein, und brüllt und schreit und ihr wisst schon, Strahlen von Tränen spritzen weg aus den Augen. Alle Leute, die das Kind auf der Straße sehen, denken sich, Mann, hey, ich würde so einen Schreihals, könnte dieses Kind nicht erziehen. Ja? Und die Oma, weil sie gütig ist und nicht so sehr um sich selber sich kümmert, sondern mehr das Interesse des Kindes im Auge hat, nimmt dieses Kind halt mit und sagt, kannst du jetzt schreien, was du willst, du kriegst keins mehr. Weißt du, so ähnlich ist Gott mit uns auch. Wir wollen nicht immer nur, was gut für uns ist. Wir wollen manchmal auch gute Sachen, einfach weil wir sie haben wollen, weil wir protzen, leuchten wollen und so. Herr, wann kriege ich jetzt endlich den knallroten Metallic Porsche mit gelben Ledersitzen? 911 Carrera. Mit dem breiten Spoiler. Herr, was willst du mit dem Teil? Hä? Erzähl mir das mal. Du bist 50 Jahre alt. Willst du die Straßenrunde cruisen mit dem Verdeck offen und dass die Mädels dir zuwinken oder was? Hallo. Ja, will ich. Und der Herr sagt, vergiss es ist nicht gut für deine Seele. Was macht dann deine Frau? Die soll sich auf den Rücksitz legen, dass man sie nicht zieht, oder was? Ein gütiger Gott, der sagt dann, du nein, es ist ein billiger Mercedes im Angebot. Sagst, Mercedes, für wen Mercedes, Herr? Porsche. Der sagt, nee, der Benz ist gut, der ist zwar schon 15 Jahre alt und hat 300.000 Kilometer, aber ich weiß, der hat nochmal 300.000 drauf. Okay, ich übertreibe jetzt. Ihr habt es gemerkt. Ja. Aber ich denke, ihr habt erfasst, um was es geht, bei Güte und Freundlichkeit. Gott ist auch freundlich, er gibt dir Dinge einfach nur, weil du sie willst. Oh, Halleluja, Mann, bin ich froh. Aber er ist auch gütig, dass er dir nicht immer alles gibt, was du willst, denn das wäre nicht gut für dich. Er lässt dir eine lange Leine, der Herr, aber mit einer zu langen Leine hängst du dich zum Schluss auf. Und das ist nicht im Sinne des Erfinders. Nicht im Sinne deines Erfinders. Okay, wir sind jetzt immer noch erst bei der ersten Schriftstelle, Mann. Ich habe eigentlich noch mehr. 20 ungefähr. Aber es macht nichts, wenn wir diese Woche nicht fertig werden. Wir haben einfach einen anderen Titel und machen weiter. Epheser Kapitel 2 und jetzt kommen wir nochmal zum Reichtum seiner Gnade. Gottes Strom ist voller Wasser und er will ausgießen auf dich. Er will, dass du von Gnade zu Gnade gehst, von Segen zu Segen, von Inspiration zu Inspiration. Ja, natürlich, die Täler kommen ganz von selber, aber er will dich aus dem Tal wieder rausziehen. Wenn ich durchs Tal des Todes gehe, fürchte ich kein Unglück, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Natürlich gibt es Täler des Todes, aber zu denen kannst du schon fast eine romantische Einstellung haben, die werden wieder vergehen. Ja, ja, schau nur, wie dreckig dir es jetzt geht, morgen ist alles wieder vorbei. Das ist ein bisschen die Haltung, die wir uns aneignen müssen. Nicht alle Menschen und nicht alle Christen vor allem haben diese Haltung. Viele haben die Haltung, diese Blues-Haltung, versteht ihr? Blues ist eine super Musik, ich liebe Blues, mach selber gern Blues. Blues you can use. Da, 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 da. Das Leben ist schwer. Da, 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 da. Hey, aber du bist kein näher Sklave auf der Plantage. Du bist auch nicht irgendwie der Sklave der Welt, der ab und zu mit seinen Ketten rasselt im Takt des Blues, den er im Herzen fühlt. Schüttel, schüttel, klirr, klirr. Sondern du bist ein Kind Gottes und du arbeitest nicht für deinen Sklaventreiber, sondern für Jesus. Und egal, wo deine Situation jetzt ist, es ist nicht die Endstation. Der Herr hat Segen über dich beschlossen, er soll aufwärts mit dir gehen. Mann, das ist auch eine gute Verheißung. Du darfst nicht zulassen, dass es ständig Winter ist in deiner Seele, sondern du musst dir diese Verheißungen aneignen und musst sagen, ja Herr, das ist dein Wille für mich. Egal, was ich um mich herum sehe. Und ich sage euch, in den Monaten, die kommen werden, wird es kalt und windig draußen sein und dunkel. Regen wird an die Fensterscheiben prasseln und du wirst hinausschauen und du wirst grau in grau sehen. Was magst du da? In deine Winterdepression verfallen? Nee, da musst du in dir drinnen irgendwie das Licht anknipsen. Da musst du ein reiches inneres Leben führen. Du kannst zum Beispiel auch im tiefsten Winter einen Karibik-Roman lesen und du bist woanders. Das ist bloß ein Vorschlag. Genauso musst du dich immer wieder mal wegbeamen, ja, in die Verheißungen Gottes hinein, quasi in den Himmel hinauf. Herr, beam mich mal hoch, Enterprise. So quasi, ihr wisst, was ich meine. Und dann musst du bei den guten Verheißungen Gottes sein. Und ich sage dir, wenn du dir diese Haltung aneignest, dann passiert es in relativ kurzer Zeit, dass du anfängst, eine neue Form von Existenz zu führen. Du verstehst dann die Trauerklöße um dich herum nicht mehr. Die verstehst du, du denkst dir, was ist los mit euch? Und du erlebst dann in einer Situation oder in einem Bereich deines Lebens einen gewissen Durchbruch, dann in einem anderen und zum Schluss gewöhnst du dich an diese Durchbrüche. Und du denkst dir, na Herr, bei einem Durchbruch warte ich jetzt schon länger, aber der kommt auch noch. Du denkst zurück an die Durchbrüche, die dir gestern und vorgestern geschenkt worden sind und du denkst, ach, mache ich mir jetzt mal keine Sorgen, danke Herr, du gehst mir voraus, du ebnest mir den Weg. Du gibst mir Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst. Du kannst nichts machen, um dir diese Gnade zu verdienen. Die gibt dir der Herr einfach so. Ich lese jetzt mal weiter noch schnell, Vers 8. Was ist Gnade? Epheser Kapitel 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Jetzt frage ich dich, wo warst du vor 2000 Jahren, als Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist? Hast du irgendwie ihm nette Dinge ins Ohr geflüstert? Ach Herr, du bist so wunderbar, geh doch für mich ans Kreuz. Nö, ne, überhaupt nichts. Du warst überhaupt nicht da. Du hast nichts getan, um Jesus ans Kreuz zu bringen. Du hast noch nicht einmal darum gebeten, geboren zu werden. Und als du gerade geboren warst, hast du auch nicht darum dich beworben, jetzt zum Sünder zu werden. Das bist du einfach so geworden. Gott hat dann empfunden, er schuldet dir, dir einen Ausweg aus dem miesen Leben zu schaffen. Und das hat er gemacht, indem er Jesus ans Kreuz geschickt hat. Er hat Jesus für deine Sünden, für deine Unzulänglichkeiten, für deinen Fluch auf deinem Leben, deine Lasten auf deinem Leben, hat er Jesus ans Kreuz gebracht, damit er jetzt das Licht des Himmels hineinbringen kann in dein Leben. Es hat ein gewaltiger Tausch stattgefunden dort am Kreuz. Du sagst, ja, aber Pastor, Mensch, hey, das klingt alles wunderbar, super gut und es steht ja auch alles in der Bibel. Aber wo ist dann der Segen bei so vielen Menschen? Bei manchen Leuten sieht man den Segen, den erlebten die. Und wenn man in ihr Leben hineinschaut, dann denkt man sich, ja, wie machen die das nur? Die sind irgendwie besonders geliebt von Gott. Aber das stimmt nicht. Du sitzt ja auch du bist auch in Christus, wenn du an Jesus glaubst, und sitzt auch mit diesen besonders gesegneten Leuten auf dem Thron Jesu, in ihm drinnen, als Teil seines Leibes. Warum läuft das dann bei dir nicht so? Ich sage dir warum. Weil du nicht dieselbe Haltung hast, nicht dieselbe innere Einstellung hast, nicht denselben Geist des Glaubens hast wie diese Leute. Die Verheißungen sind für alle Menschen die gleichen. Gott hält seine Arme aus für alle, aber nicht alle reagieren richtig auf ihn. Ich habe das letzte Woche schon mal angebracht aus Malachi Kapitel 3. Da sagt der Herr, hey, ich habe für euch geöffnete Fenster des Himmels vorher bestimmt, geplant. Ich will euch Segen ausgießen im Übermaß, sagt Gott dort, erinnert euch? Sagt er, das war sein Plan. Und die Menschen unten auf der Erde in Jerusalem zu der Zeit laufen rum und sagen, es ist alles Malachi Kapitel 3, nichts bringt es, ihm zu dienen. Hallo, das ist nicht der Geist des Glaubens. Nichts bringt es, Gott zu dienen. Ich halte seine Gebote und bin der Depp. Und da schaut er den Nachbarn an, der klaut und stiehlt und hurt und macht alles Mögliche. Und der hat noch gelingen, der fährt einen roten Carrera. Ja, aber du, das ist wahrscheinlich auch der einzige Himmel, den er je erleben wird. Für manche Menschen ist die Erde der einzige Himmel, den sie je erleben werden. Für manche Menschen, für dich und für mich, wenn du Jesus im Herzen hast, ist diese Erde die einzige Hölle, die wir jemals erleben werden. Das ist ein guter Satz, der stammt nicht von mir, aber ist trotzdem gut. Überleg mal, da ist Gott im Himmel und sagt durch seinen Propheten, hey, ich will euch die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen zum Übermaß, wie das du uns auch sagt. Und die Leute stehen unten und sagen, nichts bringt es Gott zu dienen. Schau, das Problem war ihre innere Haltung. Das Problem war, sie hatten den Geist des Glaubens nicht. Die haben sich einfach den Geist des Glaubens nicht angezogen. Und das kann man. Man kann sich dazu entscheiden, zu sagen, ja, ich nehme das ernst. Und dann suchst du in deinem Leben nach Ansätzen des Segens Gottes, nach den guten Dingen, die dir passiert sind. Leg dich abends ins Bett und denk an drei gute Dinge, die dir an dem Tag passiert sind. Und du beugst deiner Winterdepression und deiner Herbstdepression und deiner Frühlings- und deiner Sommerdepression beugst dir vorher. Süßer, geht beim gleich das Telefon los. Okay, ich fange jetzt mit meiner Einleitung an und die kommt in Hebräer Kapitel 3. Ich sage euch, wenn ihr zuhört und Herzen habt, die offen sind, dann bekommt ihr heute Morgen diesen Geist des Glaubens transferiert in euer Herz hinein. Es wird euch helfen und stärken und es wird gut für euch sein. Okay, am Mittwoch habe ich ein wenig darüber gepredigt, über das Gebet des Paulus im Epheserbrief Kapitel 3, Abvers 14. Wir können das jetzt natürlich nicht mehr alles studieren, aber ich fasse es mal einfach jetzt so zusammen und sage, was er da bringt. Er sagt also Folgendes, ich sage das jetzt mit meinen eigenen Worten. Wenn es euch genauer interessiert, könnt ihr euch die Mittwochsbotschaft bestellen im Bücherladen. Paulus betet, dass Gott uns stärken möge mit aller Kraft am inwendigen Menschen, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dass der Christus durch den Glauben in unserem Herzen wohnt. Die Liebe Gottes, der Reichtum seiner Gnade muss ein bisschen in unserem Herzen ankommen, damit wir daran glauben. Wir müssen irgendwie gute Worte Gottes in unserem Herzen hören. Wir können gute Worte hören und wir können es einfach nicht glauben, dann tun sie uns nichts. Aber wenn wir gute Worte Gottes hören und sie rühren unser Herz an, dann sind wir offen und dann sind wir auch bereit, eher bereit, die Gebote Jesu zu halten. Und das Gebot Jesu ist eigentlich nur eines, Nächstenliebe. Nächstenliebe ist nicht immer Freundlichkeit, das haben wir schon festgestellt, sondern Güte. Du tust deinem Nächsten, was gut für ihn ist. Das ist nicht besonders schwer. Du beleidigst den anderen halt mal nicht mehr, sagst nicht schlechte Sachen über ihn, redest nicht mehr hinter seinem Rücken, alle diese Dinge. Menschen, die Gott lieben und die ihren Nächsten lieben, machen solche Dinge nicht. Du schmeichelst ihm auch nicht, weil du was von ihm willst, ja, sondern du bist zunächst einmal nicht fleischlich dem Gegenüber. Immer, ich gebe zu, das ist manchmal schwierig. Aber das ist wichtig, das ist absolut notwendig. Wenn du deinem Nächsten gegenüber in Liebe wandelst, das ist ein bisschen die Essenz von diesem Gebet, dann passiert was mit dir in deinem Herzen. Denn dann wird es so sein, dass du langsam aber sicher in Liebe gewurzelt und gegründet bist. Und wenn du in Liebe gewurzelt und gegründet bist, dann beginnt was in dir. Dann beginnt ein Erkenntnisprozess in dir. Ich sage es nochmal, wenn du in Nächstenliebe wandelst, dann beginnt in deinem Herzen ein Erkenntnisprozess. Du erkennst Jesus besser als je zuvor. Auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise. In deinem Herzen tut sich plötzlich was. Plötzlich erkennst du die Gedanken Gottes besser. Die spiegeln sich in deinem Herzen wieder und du merkst langsam aber sicher eine Veränderung. Und es ist nicht unbedingt einfach, Leuten gegenüber, die dich anfeinden grundlos oder die dir mitteilen, wie sehr sie dich verachten, denen gegenüber neutral zu sein oder in Liebe zu wandeln. Ist nicht ganz einfach. Das ist dann gut, wenn du den Mund hältst. Musst vielleicht ein bisschen Abstand halten bei manchen, das ist völlig in Ordnung. Aber letztendlich wirst du nicht zurückschlagen, sondern du betest für die Person, bist du solche Dinge. Paulus und Mose wollten sie steinigen. Und wisst ihr, was diese Männer Gottes gemacht haben? Die wussten ja, dass Gott für sie ist. Du kannst mir noch so sehr steinigen wollen, wenn Gott mich nicht gesteinigt haben will, wirst du es nicht schaffen. Wisst ihr, was die gemacht haben? Die haben für die Menschen, die so feindselig plötzlich waren, haben die gebetet. Die haben sich zurückgezogen und gesagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Herr, um deinetwillen, nicht um dieser Döspaddelwillen. Und Gott hat sie erhört. Wir müssen auch ein bisschen drauf kommen. Also wenn wir glauben, dass der Herr mit uns ist, dann fällt uns das leichter, bis in Liebe zu wandeln. Komm wieder zurück zu dem Punkt. Du musst ein bisschen nachdenken über die guten Dinge, die der Herr für dich schon getan hat. Okay, nochmal. Wenn du in Liebe wandelst, dann passiert's. Also du bist in Liebe gewurzelt und gegründet, damit ihr, heißt hier, imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist, des Christus und seiner Verheißungen. Du stehst quasi in einer Schatzkammer, aber im Dunkeln. Das Licht ist aus. Und jetzt wandelst du in Liebe, bist freundlich zu deiner Frau, obwohl sie es überhaupt nicht verdient hat. Freundlich zu deinem Mann, obwohl der es noch weniger verdient hat. Du schreist deine Kinder nicht nieder, obwohl du es könntest, sondern du bist zumindest einigermaßen gefasst und schon streng, aber brüllst du nicht zusammen, du gibst dir also diese Freiheit nicht. Du wanderst also in Liebe, dann passiert was. Du, der du mit allen anderen auch, Christen, in diesem Schatz, in dieser Schatzkammer stehst, das Licht geht langsam an. Je mehr du in Liebe wanderst, desto mehr geht das Licht an. Desto mehr siehst du, was alles für Schätze um dich herum liegen. Plötzlich erkennst du Gott als Versorger. Du erkennst Gott als einen, der deinen Erfolg will auf der Arbeit und im Beruf, preis dem Herrn. Du erkennst Gott, dass der dir endlich ein gesegnetes Sexualleben geben will und so Zeugs. Weißt du, solche Dinge interessieren Gott auch. Du erkennst nach und nach, dass das alles Gottes Wille ist. Und entsprechend, weil du jetzt ja weißt, was sein Wille ist und in deinem Herzen das erfasst hast, kannst du kraftvoller beten. Du kannst sagen, Herr, das will ich. Und Herr, das will ich. Und Herr, das auch. Alle Dinge, die du in diesem Schatz, in dieser Schatzkammer um dich herum langsam aber sicher erkennst, die kannst du beanspruchen, denn die sind ja da für dich. Der Herr hat ja gesagt, ja, diese Schatzkammer ist ja da für dich. Ich habe dich da reingestellt, damit du dich bedienst. Die Voraussetzung ist, du musst in Liebe wandeln. Je mehr du in Liebe wandelst. Und natürlich, das nicht so mit Duldermine, Max, ich sage euch mal was, es gibt so falsch verstandenes in Liebe wandeln. Wo du einfach zu faul oder zu träge oder zu feig bist, dich dem Problem zu stellen. Jemand bügelt dich ständig nieder auf der Arbeit oder daheim und du ziehst ihm nur den Kopf ein und lächelst und denkst, du wandelst in Liebe. Völliger Quatsch, du wandelst nicht in Liebe, sondern in Feigheit. Es ist so ruhig. Wenn wir jetzt einen Parkett oder Steinboden hätten, wir könnten eine Stecknadel fallen hören oder zumindest, wenn die Leute ohnmächtig vom Sitz fallen. Ich lese euch mal eine Schriftstelle aus dem Mund Jesu vor. Da heißt es in Lukas Kapitel 17, Vers 3, habt Acht auf euch selbst, wenn dein Bruder sündigt, dann ignoriere es und grinse wie ein Schaf. Steht nicht da. Schau mal, was da steht. Wenn dein Bruder sündigt, Lukas Kapitel 17, Vers 3, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Aber dann müsste ich mich ja dem gegenüberstellen. Dann müsste ich dem ja ins Auge schauen. Dann müsste ich ja, Ja, für Feige ist es nichts, das ist mir schon klar. Und für freundliche Menschen, für gütige schon eher. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Dann seid ihr wieder ein Herz und eine Seele, dann ist in Ordnung, passt alles. Was machen wir jetzt aber, wenn er nicht bereut? Dann gehen wir zu Lukas 18, zu Matthäus 18. Wir sollen nochmal zwei mitnehmen, wir sollen das vor die Gemeinde bringen. Wenn es dann immer noch nicht einsieht, dann lassen wir ihn einfach. Okay, dann meiden wir diese Person. Seid ihr noch da? Aber die Konfrontation, meine Damen und Herren, die gehört zu einem Wandel in Liebe direkt dazu, würde ich mal behaupten. Also einfach nur die Augen zu machen und zu sagen, ich wandle so in Liebe allen gegenüber, meinem Chef, der mich immer niederbügelt, meinem Mann, meiner Frau gegenüber, meinen Kindern gegenüber. Vielleicht wandelst du gar nicht in Liebe, sondern vielleicht bist du einfach nur zu bequem und zu faul und zu feige. Dem musst du dann auch ins Auge schauen, dieser Tatsache. Aber hör mal zu, in dieser Schatzkammer Gottes, da liegt Mut und Kraft und Stärke für dich drinnen. Da kannst du dann dem, der gegen dich sündigt, begegnen. Vielleicht mit wackelnden Knien, aber dann ziehst du einfach weite Hosen an, damit man es nicht so sieht. Dann sprichst du mit der Person und klärst die Verhältnisse. Alles andere wäre zu wenig. Okay, wo war ich jetzt hier? Ich gehe jetzt mal zum Epheserbrief, Kapitel 3 und lese Vers 20. Nee, Vers 19 noch gar fertig. Vielleicht nochmal ganz 19, weil ich das ja niedergequatscht habe. Epheser Kapitel 3, Vers 19. Der Herr möchte, dass wir erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Ja, du kannst Dinge in der Bibel lesen und die kannst du erkennen und das ist schon mal ganz gut. Aber es ist nochmal was anderes, wenn in deinem Herzen auf geheimnisvolle Art und Weise die Erkenntnis der Liebe Gottes dämmert. Durch Transmogrifikation erkennst du plötzlich, also in anderen Worten durch nicht verstandesmäßige Kanäle, sondern durch geistliche Kanäle, durch vegetative, wie man das sagen will, ja, erkennst du, dass der Herr dich liebt. Das gibt dir eine völlig neue Dimension des Daseins. Wenn du weißt, dass der Herr mit dir ist, dass er dich liebt, dass er dich erkennt, dann schnaufst du leichter. Wenn dich einer haut, dann bedauerst du den und hast nicht den Drang zurückzuhauen. Und jetzt pass auf, Vers 20. Meine Botschaft heißt ja, über die Maßen mehr. Vers 20 jetzt. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Ewigkeit, auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott kann überbitten und verstehen, mehr tun. Wie gesagt, klingt gut, klingt super, klingt spitzenmäßig prima. Aber es geht weiter, da heißt es nämlich noch, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Wisst ihr, was die Kraft ist, die in uns wirkt? Das ist die Kraft des Glaubens. Jesus sagt, Markus 9, irgendwo da in der Gegend, dem Glaubenden ist alles möglich. Okay, wenn dem Glaubenden alles möglich ist, dann sind unsere Probleme in einem Mangel an Glauben begründet. Wohlgemerkt, das ist jetzt keine Verurteilung oder Verdammnis, das ist ganz einfach nur wir müssen den Tatsachen ins Auge schauen. Okay, denn hört mal zu, wir alle haben zu wenig Glauben. Ich habe zu wenig Glauben. Du auch? Natürlich, deswegen entwickeln wir uns ja. So, wenn also jemand kämpft und noch nicht im Sieg ist, dann verdammen wir diese Person nicht, sondern dann sagen wir, hey, du bist unterwegs in der richtigen Richtung. Wenn wir sehen, dass diese Person im Geist des Glaubens wandelt und Zuversicht sich angezogen hat und sagt, hey, mein Durchbruch kommt. Wenn die Person natürlich die Hände in die Luft wirft und sagt, nichts bringt es, Gott zu dienen. So wie die Damen und Herren im Malachi Kapitel 3. Dann müssen wir sagen, hey, hör mal zu. Ja, richtig, es wird bei dir nichts werden, weil du den Geist des Glaubens einfach nicht hast. Da brauchen wir gar nicht bis ins Alte Testament Malachi 3 gehen. Wir können auch zu Hebräerbrief Kapitel 3 gehen. Die letzten Verse. Gott hat Kanaan für das Volk Israel vorbereitet. Alles war bereit. Die Kanaaniter, ihr Schutz ist von ihnen gewichen gewesen. Die mussten dieses Land nur noch einnehmen. Die Kanaaniter, die werden freiwillig davon gerannt. Aber das Volk sitzt da und sagt, können wir nicht, kann ich nicht. Es war viel schöner als Sklave in Ägypten. Jetzt soll ich Krieg führen in Kanaan. Kann ich nicht, will ich nicht, nix ist. Zwei Männer aus diesem ganzen Volk, Josua und Kaleb. In ihnen war ein anderer Geist, heißt es im Wort Gottes. Die haben gesagt, wir können es sehr wohl. Wir können es sehr wohl. Wir können dieses Land sehr wohl einnehmen. Schau, dieser andere Geist muss in dir sein. Denn ich sage dir mal, was passiert ist. Gott war so sauer, dass er gesagt hat, okay, gut, die sagen mit ihrem Mund, dass meine Verheißung eine Lüge ist, dass sie das Land nicht einnehmen, dass sie dieses Land einnehmen werden. Gut, nehmen sie es nicht ein. Prima, alles klar. Dann sollen sie eben 40 Jahre in der Wüste herumziehen. Immer um denselben Problemberg. 40 Jahre lang um denselben Problemberg. Ihre Kinder, von denen sie gesagt haben, die Riesen im Land werden sie fressen. Die kleinen Kinder, die werden dieses Land einnehmen. So wahr ich Gott der Herr bin. Und dann ist dieses meckernde, zauternde, zeternde, kann nicht, negative Volk in der Wüste umhergegangen. Und jetzt hört mal zu. Gott ist mit diesem Volk mitgegangen. Er hat ihnen Manna gegeben aus dem Himmel, jeden Morgen. Er hat ihnen übernatürlich einen Strom Wassers gegeben, aus dem sie haben trinken können. Den hat er übernatürlich geschaffen. Der ist aus dem Sinai runtergelaufen und ist dann neben dem Volk hergelaufen. Er hat in der Nacht, als es kalt war, eine Feuersäule gegeben in der Wüste. Und am Tag gegen die sengende Hitze eine Wolkensäule. Das ist alles wunderbar, aber das ist alles zweitgradig. Das ist alles nicht, was Gott wirklich hatte für die. Seid ihr noch da? Und genauso, wenn du einer von diesen Christen bist, die halt sagen, Glauben, Herr, wo bist du? Der Herr wird dich immer noch segnen, er wird dich immer noch lieben. Er wird dir Manna geben, er wird dir Wasser aus dem Felsen geben. Er wird dich beschützen vor den Skorpionen und Schlangen in der Wüste. Du musst gar nichts machen, du brauchst keinen Glauben, du kannst der Loser schlechthin sein. Er wird dich durch die Wüste deines Lebens laufen lassen, er wird dich beschützen und er wird mit dir dabei sein. Aber wisse, es ist nicht das Beste, was der Herr für dich hat. Es ist gut, wenn du an Jesus glaubst und es ist alles. Ansonsten bleibst du einfach eine niedergeschlagene, ständig traurige Person. Ist in Ordnung. Gott wird dich trotzdem segnen. Mann, bin ich froh, weil sonst wären so viele Christen, wäre bei denen gar nichts. Aber hör mal, die beiden, die den Geist des Glaubens hatten, die waren völlig anders da drauf. Die mussten auch mitgehen. In diesen 40 Jahren haben die mitgelitten mit den Ungläubigen. Aber in diesen 40 Jahren ist bei Josua und Kaleb die Kraft nicht weniger geworden. Die waren immer noch voller Saft und Kraft. Die Haare waren nicht grauer, die Kraft ist nicht weniger geworden, sagt Kaleb später, als sie das Land einnehmen. Ich bin heute noch in derselben Verfassung wie vor 40 Jahren. Es ist fast so, als ob Gott in meinem Leben auf die Pausetaste gedrückt hätte. 40 Jahre, versteht ihr, mit den Ungläubigen rumdüsen, Mini-Segen erleben. Aber jetzt geht Gott mit seinem eigentlichen Programm wieder weiter und ich mache einfach da weiter, wo ich vor 40 Jahren war. Ihr Riesen, ich komme! Und es war tatsächlich dann so, der hat die Riesenstädte eingenommen, dieser Mann. Gib mir diesen Berg, ich muss von unten nach oben angreifen und oben ist eine Festung und oben wohnen Riesen drinnen, Goliath-Typen. Mir doch egal. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen. Die sind verflucht und ich bin gesegnet. Die waren zu lang gegen Gott. Jetzt hat er sie preisgegeben. Und ich gehe mit Gott. Mir ist der Geist des Glaubens. Riesen geht oder ihr überlebt den Tag nicht. Und genauso ist es gekommen. So, es gibt einen Unterschied, meine Damen und Herren. Es gibt einen echten Unterschied im Leben. Und du und ich, wir brauchen diesen Geist des Glaubens, den Josua und Kaleb hatten. Die anderen, es waren ja 12 Spione. Und die anderen 10 Spione, die kamen, die das Volk so entmutigt haben, die keinen guten Bericht gegeben haben über dieses Land. Wisst ihr, was mit denen passiert ist? Eine Plage, die vom Herrn ausging, hat die ausgelöscht und dann waren sie verstummt. Der Mensch hört, schau. Und wenn du negativ gepolt bist und jemand redet negative Dinge, dann hörst du die mit besonders gläubigem Herzen und dann geht dir das ein und dann, ja, ich habe einen Grund, besiegt zu sein, das klappt wirklich nicht. Wenn du aber den Geist des Glaubens hast, dann tunst du die Person, die Unglauben babbelt, aus. Die hörst du dann gar nicht. Das interessiert dich nicht, versteht ihr? Das spricht in deinem Herzen nichts an. Da ist keine Resonanz da. Das ist wie beim Radio, bestimmte Kanäle gefallen dir nicht. Dann gehst du weiter und dann plötzlich kommt ein Kanal, der dir gefällt. Wagners Walkürenritt, da, 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 wenn das dein Ding ist, ja, geht der Himmel auf. Und genauso ist es eben auch, wenn du den Geist des Glaubens hast. Du hörst Menschen, die in ihrem Berufszweig erfolgreich waren oder in geistlichen Dingen erfolgreich waren. Dich zieht es zu diesen Leuten hin, zu diesen Leuten, die Überwinder sind, zu diesen Leuten, die es gepackt haben. Und dann denkst du dir, ja, das will ich auch sein, das bin ich auch. In meinem Herzen weiß ich bin auch ein Überwinder. Dann hörst du nicht den ganzen Losern zu, die alle dir tausend Gründe geben, warum es nicht klappt, sondern du gehst zu denen, bei denen es geklappt hat, und die machst du danach. Ahmt ihren Glauben nach, heißt es im Hebräerbrief Kapitel 13. Ahmt den Glauben nach denjenigen, die durchgedrungen sind. Geh nicht mit zu denen, die nach Ägypten zurück wollen in die Sklaverei. Da haben wir jeden Tag dreimal kalt gegessen, immerhin. Und die Schläge vom Sklavenmeister, ach, ich vermisse es so sehr. Ach, so schön, wenn der Schmerz nachlässt. Komm, das ist doch kein Leben. Das ist eine Perversion von Leben. Der Herr hat mehr für uns. Ich komme heute nicht mehr zu meiner eigentlichen Botschaft. Lasst uns aber, um das Ganze hier ein wenig abzurunden, zu einem Evangelium gehen und anschauen, was Jesus zu uns sagt in Johannes Kapitel 13. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt über die Maßen mehr, und das lassen wir auch so. Mir fällt eine richtig gute Botschaft ein guter Titel für nächste Woche ein. Ich kann mich dann noch ein wenig weiter in diesen Gedanken wälzen. Mir macht es nämlich auch Spaß. Und ich sage euch mal, ich bin jetzt nicht derjenige, der mit einem Lächeln auf dem Lippen geboren worden ist. Okay? Hallo Welt, hier bin ich, du hast auf mich gewartet. So war ich nicht, als ich geboren worden bin. Im Gegenteil, war eher ein bisschen, meine Mama sagt, ein schwieriges Kind. Weißt du was? Was gibt es jetzt da ein bisschen zu lachen? Und weißt du was, ich glaube ihr das auch. Vielleicht ganz gut, dass ich öfter allein bin. Aber hey, damit musst du leben. Jesus und ich, wir schaffen das schon. Johannes Kapitel 13. Da sagt Jesus das neue Gebot. Und zwar in Vers 34. Jesus sagt: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Wir sollen einander aushalten. Wisst ihr, die Briefe von Paulus sind ja voll mit Anleitungen, wie man seinen Nächsten liebt. Sei gut zu deinem Nächsten und so weiter. Und wie gesagt, da sprechen wir immer wieder drüber. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also wenn du ständig, ja, giften tust über andere, dann behaupte ich immer ganz stark, du wandelst nicht in Liebe, sondern du wandelst in Eifersucht und Neid und diesen Dingen vielleicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, lass mir das auch noch unbedingt anmerken. Muss ja nächste Woche wiederholen, vielleicht in einem anderen Kontext, aber wenn du den Geist des Glaubens hast oder haben willst oder behalten willst, musst du dir Neid ein für alle Mal abschminken. Wenn du in deinem Herzen Neid merkst, Nachbarn geht es besser als mir, was ist da los? Hey, hallo. Dann wandelst du nicht im Geist des Glaubens. Du musst zu dem Punkt kommen, wo du mit dem anderen seine Siege feierst. Wo du sagst, hey Mann, wow, gut. Vielleicht kannst du ja was von dem lernen. Vielleicht kannst du ja dadurch, dass du ein bisschen den an der Schulter reibst, versteht, ein bisschen engere Gemeinschaft mit dem pflegst, vielleicht reibt sich ja ein wenig Erfolg von dem auf dich ab. Eins dürfst du auf gar keinen Fall, du dürfst nicht neidisch werden. Das ist jämmerlich. Neid ist jämmerlich. Ah, Nachbar hat einen neuen BMW-Jobber. Der hat 17.000 Euro einfach so hingelegt. Weißt du, ich habe mal in den 60er Jahren so altes Moped vom Opa. Hey, hallo. Sei nicht neidisch auf den Segen von einem anderen. Vielleicht macht er einfach Dinge richtig, die du noch nicht richtig magst. Vielleicht hat er eine professionelle Einstellung bestimmten Dingen gegenüber. Vielleicht hat er einfach super hart gearbeitet für seinen Erfolg. Wisst ihr, die meisten Übernachterfolge, die haben 20 Jahre gedauert, bis der Morgen endlich gedämmert hat. Bei manchen Predigern sagt man, Mensch, plötzlich tritt er auf die Bühne der Welt. Ja, nach 30 Jahren. Versteht ihr? Im Klein-Klein. Ich war auf einer Pastorenkonferenz im April diesen Jahres in Berlin. Randy Clark war da. Das war derjenige, der in Toronto in der Airport-Gemeinde gepredigt hat. Und diese große Toronto-Segenerweckung ist damals losgebrochen. Viele Tausende von Menschen haben sich bekehrt. Damals, ihr erinnert euch vielleicht, es ging um die ganze Welt. 1994 ungefähr. Der Mann hat gesagt, bevor der Herr ihm diesen Segen gegeben hat, damals 94, war er ein Landprediger irgendwo auf dem Land. Ich denke in Oklahoma auf dem Land, weiß nicht mehr genau. Und hey, kleine Gemeinde, kein Mensch wollte ihn hören. Damals ist kein Mensch, haben sie ihn nicht einmal eingeladen, am anderen Ende von der Straße in der Nachbargemeinde zu predigen. Versteht ihr? Der war so, nichts Besonderes. Und jetzt plötzlich, jetzt laden sie ihn zu Pastorenkonferenzen auf der ganzen Welt ein. Jetzt hält er Crusades, Massenveranstaltungen auf der Welt. Jetzt kann man ihn gar nicht mehr buchen, weil er so beschäftigt ist. So, es gibt diese Situation, wo der von 0 auf 100 gehst, aber die meisten haben einfach hart gearbeitet, sind reingeblieben, haben sich verbessert, versteht er? Und plötzlich haben sie dann ihren Durchbruch geschafft. Das dürfst du nicht vergessen. Der Segen fällt den Leuten nicht einfach so in den Schoß. Die mussten an ihrem Glauben arbeiten, an ihrer Einstellung arbeiten, bis es endlich passiert ist. Okay, und ich lese jetzt endlich. Johannes Kapitel 13, Vers 34 und 35 habe ich schon gelesen. Das Gebot ist Nächstenliebe. Ich habe gerade behauptet und hergeleitet vielmehr aus dem Epheser Kapitel 3, wenn du in Nächstenliebe wandelst, nimmt dein Licht über die Liebe Gottes und den Segen, den er für dich hat, Breite, Länge, Höhe und Tiefe dieser Schatzkammer, nimmt dann zu. Jetzt sagt Jesus mehr oder weniger dasselbe, nur in anderen Worten. Und hört mal zu. Johannes Kapitel 14, und ich muss jetzt mal schauen, Vers 20, 21. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Was ist das Gebot? Nächstenliebe. Wer mich aber liebt, das heißt, wer Nächstenliebe wandelt, wird von meinem Vater geliebt werden. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, dir wird bewusst werden, dass der Vater dich liebt, denn Gott liebt alle Menschen. Nur, dir wird es bewusst werden, dass er dich liebt. Die Liebe Gottes, die theoretische Liebe Gottes, die wird plötzlich real werden in deinem Leben. Das ist der himmelweite Unterschied. Und ich werde ihn lieben. Dir wird plötzlich bewusst werden, dass der Herr kein Richter ist, sondern ein Segner, ein Erlöser. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Das Wort offenbaren ist das Wort Apokalypto. Das bedeutet, den Schleier wegnehmen. Das ist genau die Situation. Jesus sagt, wenn du Christ wirst, dann bist du gesegnet, aber irgendwie geistlich noch ein wenig in Dunkelheit, also erkenntnismäßig. Du wandelst in Liebe, dir wird die Liebe, die der Vater und der Sohn zu dir haben, mehr und mehr bewusst. Und dann sagt Jesus weiter, ich werde mich dir offenbaren. Das bedeutet, dir geht das Licht geht an in deinem Leben und du blickst in das Auge einer anderen Person, nämlich Jesus. Du wirst Jesus erkennen, wie er ist. Das ist der Gedanke, den Paulus weiter hinten aufgegriffen hat. Überleg mal, du wandelst der Nächstenliebe, wandelst den Glauben preis dem Herrn und erkennst Jesus mehr und mehr. Und irgendwann ist er tatsächlich dein Gefährte, ist bei dir mit dabei. Und du erkennst ihn, er ist da. Du wirst aus seiner Gegenwart bewusst und du kannst gar nicht drüber reden, weil die Leute sonst denken, du bist abgehoben. Diese Situation gibt's. Das ist eine fantastische Verheißung. Wenn du in Liebe wandelst mit deinem Nächsten, ja, in Liebe, Frieden, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, in diesen Dingen wandelst, erkennst du Jesus, wie er wirklich ist. Es gibt nichts Besseres. Denn wenn du aus dem Mund Jesu mal hörst, dass er dein Erlöser ist, dass er dein Heiler ist, alle diese Dinge, dann hat es einen ganz anderen Zund, als wie wenn du das einfach in der Predigt hörst oder selber liest. Versteht ihr, so oft ist es nur Information. Aber es ist was ganz was anderes, wenn Jesus plötzlich zu dir kommt und sich dir offenbart. Ich werde mich ihm offenbaren. Plötzlich ist es eine völlig andere Dimension. Und die Tür oder der Eintritt oder wie du das Licht anschaltest, ist, du wandelst in Liebe deinem Nächsten gegenüber. Sollte dich motivieren. Amen. Mit meiner eigentlichen Botschaft komme ich dann nächste Woche und die werden ein bisschen ausarbeiten, damit ihr uns eingeht. Denn es ist ganz, ganz wichtig, dass du nicht in der tiefdunklen Traurigkeit, im Minimalsegen, versteht ihr, in der Grundsicherung Gottes bleibst, sondern dass du tatsächlich zum göttlichen Millionär wirst, in Anführungszeichen. Amen.